Letzten Sonntag haben in Folge 61 die Wölfe geheult. Heute heulen passend zu meinem Gesprächspartner die E-Gitarren. Sicherlich hast du schon einmal etwas vom Wacken Open Air Festival gehört. Seit 1990 findet es in der holsteinischen Provinz statt und jedes Jahr pilgern am 1. Augustwochenende rund 85.000 Metalheads aus der ganzen Welt in die norddeutsche Tiefebene. Hinter dem Musikfestival stecken zwei Männer, die aus einer Idee am Dorftresen ein Mekka für Metal-Fans machten und mittlerweile von fast Pleite bis explosionsartiges Wachstum alles erlebt haben. Da die Musik absolut nicht meine Welt ist, hat es mich besonders interessiert, wie die Wackenmacher ticken. Mit Holger Hübner, einem der beiden, durfte ich darüber sprechen, was das größte Heavy-Metal-Festival der Welt anders macht, wofür er seinem ersten Arbeitgeber dankbar ist und ob der Glaube an Himmel und Hölle eine Rolle in seinem Leben spielt. Und auch wenn im Hintergrund hin und wieder die Hamburger S-Bahn vorbeirauscht, freue ich mich, dass du uns zuhörst.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich habe dann vom Krankenhausbett die ganzen Bands gebucht, habe dann was alles logistisch, es gab ja kein Handy, es gab ja kein Internet, gab da nichts. Alles musste per Telefon und per Fax gemacht werden, da habe ich dann vom Krankenbett gemacht und Thomas hat alles vor Ort dann auf dem Acker geregelt eben.
Ja gut, die Klassiker, Kindergarten, Grundschule, Realschule, Lehre und dann Rock'n'Roll. Nicht mehr. Und früher hieß es ja auch Wacken bei Hamburg, heute heißt es Hamburg bei Wacken.
Und bevor wir ins Metal-Mekka pilgern, noch ein kurzer Hinweis von mir. Ich freue mich über das zahlreiche Feedback zu meinem Podcast und möchte an dieser Stelle die ein oder andere Rückmeldung mit dir teilen. So schreibt Vukto in seiner oder ihrer Rezension bei iTunes: Inspirierend, macht Mut und Lust, den eigenen Ideen und Wünschen zu folgen, den ganz eigenen Weg zu gehen. Aaron Brückner führt die Interviews mit einer beeindruckenden Portion an Feingefühl, Respekt und Wohlwollen seinem Gesprächspartner gegenüber. Dafür verzichte ich gerne auf jeden Blockbuster zu Primetime. Bitte mehr davon. Also Vukto, ganz herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Das ehrt mich, ehrlich gesagt. Und ich nehme mir solche ein Feedback sehr zu Herzen, denn ich versuche Podcast-Gespräche so zu führen, wie ich sie mir selbst gerne anhören würde. Und deswegen freue ich mich total, wenn das auch bei dir auf offene Ohren stößt. Melde dich gerne via LinkedIn, Instagram oder per E-Mail bei mir und ich lasse dir ein kleines Dankeschön für deine warmen Worte zukommen. So, und jetzt geht es auf nach Wacken. Holger, guten Morgen.
Guten Morgen, ja.
Also, man könnte, wenn man meine Stimme hört, meinen, ich war die letzten 3 Tage auf dem Wacken-Festival. Das war ich aber gar nicht.
Findest du?
Ist das dann noch schlimmer?
Klingst du eher ganz nüchtern.
Für meine Verhältnisse habe ich eine sehr merkwürdige Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet.
Einzelschicksale.
Wenn ich nach meinem Musikgeschmack gefragt werde, sage ich immer, ich höre alles außer Rock und Metal.
Das ist schlecht, dann bist du mal ein schlechter Gesprächspartner für mich.
Das sehe ich ganz anders, weil ich bin ein sehr neugieriger Mensch und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns unterhalten.
Alles gut.
Und ich das Wacken-Festival mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlerne. Ich würde das Gespräch gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen.
Mhm.
Dein Name?
Holger Hübner.
Dein Alter?
52.
Deine Heimat?
Wacken, Schleswig-Holstein.
Deine Geschwister?
Ein Bruder, Baujahr 70.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild? Schwierig. Geht in so viele Richtungen. Dann gibt es mehrere. Bei Vorbild direkt würde ich gar nicht sagen. Es gibt so ein paar Leute, die ich gut finde, die ich ein paar Sachen okay finde. Also wie gesagt, dann würde ich eher sagen, mein Vater.
Warum dein Vater dann?
Ja, weil das für mich die Bezugsperson immer war. Und ja. Wie gesagt, der ist schon leider vor ein paar Jahren gestorben. Und da merkt man erst, wenn ein Vater nicht mehr da ist, was denn doch fehlt. Mhm. Ich sag, wenn andere Personen fehlen würden, sag ich mal, Prominente, wo man sagt, okay, das wäre mein Vorbild, wenn der gestorben ist, okay, der ist dann gestorben, ist dann so. Aber wenn ein Vater stirbt, ist auch nochmal in einer anderen Liga. Und das war eben auch so. Und deswegen würde ich einfach sagen, mein Vorbild ist mein Vater.
Gibt es etwas, was du in deinem täglichen Sein, in deinem täglichen Arbeiten manchmal merkst, wo du sagst, ach krass, da bin ich genauso wie mein Vater?
Eigentlich nicht. Also mein Bruder kommt eigentlich mehr nach meinem Vater, weil der kommt eben nicht mehr. Ich komme eher nach meiner Mutter und die war eben eigentlich immer organisationsorientiert, immer unterwegs und war sehr kommunikativ. Und da komme ich eigentlich eher nach meiner Mutter eben als nach meinem Vater. Aber eben so, Vater ist eben Vater und das ist eben so für mich dann eben eher das Vorbild. Und aber die meisten Gene habe ich von meiner Mutter.
Angenommen, wir sitzen an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Aktuell stilles Wasser.
Ja, stimmt, es ist auch noch sehr früh. Wir haben 8.11 Uhr.
Das sehe ich nicht, aber sag ich mal, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, okay, Jackie Cola, aber jetzt sage ich stilles Wasser.
Angenommen, wir kommen ins Gespräch. Ich würde mich dazusetzen mit einem Cappuccino um diese Uhrzeit. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Gar nicht, weil ich erstmal gar nicht das Gespräch suchen würde, weil ich da viel zu, da ich weniger kommunikativ bin. Ich bin ja nicht der Typ, der andere Leute anspricht.
Aber angenommen, wir kommen ins Gespräch.
Ja, allgemein. Wo kommst du her? Was machst du so? Was ist dein Job? Und ja, sowas in der Richtung eben. Was ist Musik vielleicht auch? Konzerte? Also Sachen, die eben einen täglich eigentlich auch mal doch bewegen, wo man mit zu tun hat, ob nun Job, Musik. Musik ist natürlich bei uns natürlich das Thema ja auch. Mhm. Und daher sind immer die gleichen Phrasen.
Wir würden uns dann über Musik und das Leben unterhalten. Nach einer Zeit würde ich dich definitiv fragen, Mensch, Holger, scheint ein richtig guter Typ zu sein. Was machst du denn so beruflich?
Was ich denn sagen würde?
Ja.
Ich würde nur sagen, ich bin Macher und Konzernveranstalter. Und mache andere Menschen glücklich.
Andere Menschen glücklich?
Ja, machen wir doch. Wir als Veranstalter machen andere Menschen glücklich. Machen tolle Konzerte, machen tolle Events. Damit machen wir andere Menschen auch glücklich.
Da würde ich natürlich ein bisschen nachbohren. Ja, wie macht ihr denn jetzt andere Menschen konkret glücklich?
Indem wir eben, wie zum Beispiel mit unseren Events, die wir machen, nur Wacken oder eben unsere Formel Cruise oder auch anderen Events, den Menschen eben für ein paar Stunden oder ein paar Tage eben ein tolles Gefühl geben, viel Spaß geben, tolle Musik, tolle Menschen, tolles Umfeld geben, sodass sie eben derzeit eben glücklich sind und eine tolle Zeit haben einfach.
Gab es, wenn du so auf das Jahr 2018 zurückblickst, so ein berufliches Highlight?
Was heißt berufliches Highlight? Es ist eben so, dass wir dieses Jahr eben das Wacken-Festival endlich mal gutes Wetter hatten. Das war so ein bisschen das Highlight gewesen eigentlich und auch alles gut gelaufen war, wo das wie gesagt, ein sehr schwieriges Jahr war eben auch. Und dass wir natürlich das Werner-Rennen machen konnten und durften, was für uns natürlich auch Herzblut war, eben weil wir 88 dabei waren als Gäste. Jetzt durften wir es mal machen, eben als Veranstalter. Das war natürlich mega eben auch, dass wir diese Revanche eben der beiden Protagonisten, Holgi und der Porsche-Fahrer und Röttger eben mit den Red Porsche-Killer machen durften eben. Das war so ein bisschen Ritterschlag für uns eben auch. Und das war natürlich ein Highlight, klar. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, alle Events, die machen werden, genauso mit Herzblut auch gemacht, wie eben auch diese genannten Wacken und Werner eben auch. Weil das merkt der Fan sofort, wenn wir mich mit der Sache sofort dahinter stehen und auch nicht sofort performen, wie wir auch sonst bei anderen Themen performen.
Ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das bei euch mal eine Frage, wird es eine Schlammschlacht oder eine Staubschlacht? Ne? Das ist, glaube ich, so. Es gibt nur die zwei Extreme, kann das
genau
sein?
Genau, es ist aber lieber Staub dann. Dieses Jahr hatten wir mehr Staub und Sonne, das war super und das war auch mal ganz gut eben auch. Generell gut für die Festivallandschaft, dass endlich mal ein gutes Wetter war. Und nicht die letzten Jahre hatten wir echt viele Festivals auf die Fresse bekommen beim Wetter und das war ganz gut, dass mal gut, auch für die Ticket-Sales, auch für die Stimmung auch, dass die Fans sagen, okay, cool, Festival ist geil, Wetter ist geil, muss ich hin. Und das war ganz gut für alle Beteiligten.
Jetzt müssen wir
besser zum Arbeiten vor Ort. Ich meine, im Schlamm zu arbeiten für die Crew und für die Fahrzeuge und so weiter ist ja auch nicht toll.
Jetzt müssen wir ja berücksichtigen, dass nicht jeder unserer Zuhörer Wacken kennt.
Meinst du?
Ich vermute, vom Namen mit Sicherheit. Das glaube ich schon. Aber was genau dahinter steckt, wie groß das Ganze auch ist, das hat mich in der Vorbereitung auch überrascht. Vielleicht kannst du so ganz kurz zusammenfassen, worum es dabei genau geht, was da alles dahinter steckt. Also mit anderen Worten, was ist Wacken?
Ja, Wacken ist erstmal ein kleines gallisches Dorf im Herzen von Schleswig-Holstein. Rund 2050 Einwohner aktuell, waren schon mal weniger, sind mehr geworden jetzt. Einige da geblieben. Und ja, wir haben es eben als Kneipenidee 1990 ja, angefangen, eben mit Kumpels eine Wacken Dorfkneipe erkunden. Mein Kumpel Thomas, mit dem wir seit über 30 Jahren mache jetzt, der war als Kellner hin und Tresen. Wir saßen davor und ein paar lustigen Getränke, haben gesagt, machen wir ein kleines Festival. Ausschlag geben war eigentlich das Wernerrennen 88, wo wir gewesen sind und was wir cool fanden. Musik war zwar nicht so toll, aber der Rest fanden wir cool. So was Kleines und Feines wollten wir auch mal machen. Und in den 80er Jahren waren wir auch viel eben unterwegs gewesen. Die klassischen Festivals wie Roskilde, Glastonbury und so weiter oder eben auch so Monster of Rock. Aber ein richtiges Metal-Festival gab es eigentlich in Deutschland gar nicht. Es gab Rock in Ring schon, die waren auch 5 Jahre vor uns ja angefangen. Aber es gab es eben nicht. Und so haben wir eben klein und fein angefangen und ja, über die 90er uns durchgerettet. Und als Ende des Jahrzehnts eben dann Internet kam, haben wir dann mal gleich ganz gut durchgestartet, hatten dann vielleicht viele ausländische Gäste, sondern aktuell das größte Heavy Metal Festival weltweit und wo auch aktuell das größte Festival in Deutschland. Und ja, das haben wir jetzt eben in den letzten 30 Jahre so eben nicht, war nicht gewollt. Also viele Sachen sind einfach so von alleine gelaufen. Mit viel Leidenschaft von Herzblut zur Musik eben das Festival dementsprechend zu bekommen mit unserem Team, wie es jetzt eben auch ist. Eben, ne?
Das heißt, ihr wart Anfang 20, ne? als die Idee kam?
Genau, ja.
Wacken war jetzt, ich habe es gesehen, 13 Mal in Folge ausverkauft. 2019 ist bereits ausverkauft, also ihr werdet das 14. Mal in Folge ausverkauft sein.
Mhm, genau.
Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
Ja, das Festival in sich ist eben ein Festival von Fans für Fans und dass eben die Mini-Community das Festival praktisch selbst veranstalten konnte. Wir sind diejenigen, die die große Güte haben, das Festival durchzuführen eben, aber im Grunde sind die veranstalten die Fans das selbst. Die bestimmen ja teilweise die Bands mit, reagieren auf Sachen, die wir auf dem Festival bauen, ob gut oder schlecht sind, kommentieren das dementsprechend auch. Also wir nehmen die Fans dementsprechend auch mit. Wir haben auch die diverse Rethink-Gruppen, die uns eben da begleiten auch eben und das Festival eben auch zu dem machen, was sie jetzt eben immer wieder erneuern, auch sicherheitstechnisch auch immer wieder neu auflegen auch. Das ist ein wichtiges Thema. Und wir nehmen die Fans komplett mit. Und daher ist es eben ein Festival eben für alle Metalheads eben weltweit, die eben das eben Wacken denn eben auserkoren haben für, sag ich mal, ihr Metal-Mecker eben.
Wo ist für dich... Also weil du, ich finde das ja großartig, dass ihr sagt, das ist von Fans für Fans. Davon kann ja jedes Unternehmen lernen.
Also ja, es ist immer so, das ist auch die Story. Meine, das ist ja die Story von einem kleinen gladischen Dorf mit den Jungs vom Dorf. Die Story ist ja so, wie sie ist. Wir sind nun mal die Jungs vom Dorf. Wir sind auch so, wie wir sind. Wir sind ja jetzt hier keine BWLer und sonstigen Controller, die da eben ein bisschen auf Rock'n'Roll machen, sondern wir kommen ja aus der Liga einfach her. Wir sind eben auch eben aus dem Heavy-Metal-Bereich. Wir haben das eben unser Honey-Hobby, wie andere auch glücklich schätzen können, sich wie bei den Fußballern, wir haben unser Hobbyparty zum Job gemacht. Mein geiler geht's auch nicht, sind wir auch unheimlich dankbar und demütig eben für. Und versuche das auch jeden Tag zu schätzen, eben, dass eben dort eben wir so sind und auch das eben so geblieben sind. Obwohl viele sagen, viele sagen sonst, ihr bleibt bloß, wie ihr seid. Ja, ihr seid, kommt zwar ein bisschen prollig rüber, weil ihr vom Dorf kommt, aber alles ist gut und ist auch so. Und alles andere machen keinen Sinn, also würden wir uns nur uns verstellen oder so sind wir auch nicht. Entweder man macht man so, macht man es eben nicht. Aber unsere Fans kriegen davon ja gar nichts mit, weil wir ja nicht jetzt im Vordergrund uns stellen, sondern die im Vordergrund stehen die Fans, also erstmal die vor der Bühne stehen, praktisch die Leute, die Tickets bezahlen auch. Und natürlich dann kommen die Künstler, die natürlich dann auch dazugehören, logischerweise. Und natürlich unser Team, unsere Crew. Und wir sind ganz hinten und wir sind auch nicht wichtig.
Mhm. Wo hört dieses, wir hören auf unsere Fans, wir berücksichtigen das, was uns dort an Input gegeben wird, wo hört das denn auf? Weil es kann ja auch in so einer Art, wir werden von unseren Fans getrieben landen. Ne?
Oder? Nein, getrieben nicht. Also es ist so, dass wir, das ähnlich wie bei St. Pauli, dass natürlich alles, was eben neu ist oder auch anders ist, mal kommentiert wird eben auch, so dadurch die Fans sich sehr mit dem Fest identifizieren, was ja gut ist. Das ist aber ja nicht so wie beim Fußball, wo dann das so extrem ist mit Ultras, Hooligans und so weiter. Das ist natürlich bei uns nicht, weil wir haben die besten Fans der Welt, die Metal-Fans sind die besten Fans der Welt und das ist mir zu schätzen und die Fans wissen das ja an uns haben auch und da funktioniert es auch eben auch gut. Aber die ganzen Metal-Festivals oder Konzerte, das ist wieder, da können sich alle glücklich sein, ist auch für alle sehr gut. Noch auch die anderen Festivals in Deutschland sind sehr positiv, eben um Summer Breeze oder Rockhard, was alles gibt. Die Metal-Szene ist sehr gut intakt eben auch und ja, sehr konservativ eben, sehr familienbewusst eben auch und daher passt das ganz gut zusammen eben auch.
Gab es so einen Moment des Durchbruchs in eurer Historie?
Ja, sagt ihr, Ende der 90er, wo dann Internet kam, wo waren wir ganz fix dabei und dann kamen natürlich auch schnell ausländische Gäste, weil im Ausland gab es keine großen Metal-Festivals eben. Jetzt natürlich ziehen die überall nach, gibt es in Frankreich ein großes Metal-Festival, natürlich auch Spanien und so weiter. Aber eben damals waren wir eigentlich die einzigen, das Dynamo in Holland, das war eigentlich das größte Dynamo in Eindhoven. Die sind dann, irgendwann mussten die dann aufgeben, hatten da Probleme mit den Behörden. Und dann waren wir natürlich dann die Nummer eins und ja, das Internet kam dann doch immer mehr Leute dazu. Und so ist das Festival auch gewachsen. Wir haben einen hohen Anteil an ausländischen Gästen eben auch, über 20%, was kein Festival hat in Europa. Und das macht natürlich stolz, dass eben aus überall herkommen, die Gäste herkommen und sich im Wacken auch wohlfühlen, weil das ist natürlich auch ein bisschen, Wacken ist ja nur middle of nowhere. Ich meine, das ist genauso, wenn ich jetzt, was ich irgendwie nach Südamerika fliegen würde, weil ich auch denke, oh scheiße, wo lande ich denn da? Aber da muss man sich auch vorstellen, wenn einer aus Südamerika hier hochkommt, nach Wacken, ne? Dann ist das genau dasselbe. Wo lande ich überhaupt hier jetzt hier? Okay, Hamburg, aber naja. Und so geht das natürlich allen Gästen, die dann gerade von weit weg herkommen. Mhm.
Du hast bei einem Vortrag mal gesagt, habe ich gesehen, Deutschland ist ein Festivalland. Woher kommt diese Kultur? Wie erklärst du dir das?
Ja, wo kommt das her? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wohl, sag ich mal, andere Länder wie gerade so Skandinavien, an denen war ich ja schon viel weiter waren. So Dänemark, es gibt ja noch mehr Festivals, obwohl weniger Leute dort leben. Das ist ja so, im Sommer ist ja überall ein Festival, im Winter werden dann die Bürgersteige hochgeklappt, da ist ja nichts. Aber eben in Deutschland ist eben immer, das ist halt immer mehr Festivals eben auch in allen Musikrichtungen auch, da, als vor Jahren, dazu kommt noch die Musikrichtung EDM und so weiter. Das hat ja mal wieder einen neuen Schub gebracht, eben auch große Festivals gebracht. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich beim Festival in Deutschland sehr gut aufgestellt, weil wir natürlich vom Preis-Leistungs-Gefühl eigentlich viel stärker sind wie ausländische Festivals. England, alles ist viel teurer, Skandinavien, allein schon Getränkepreise sind wir ganz weit vorne, eben viel günstiger, Unterkünfte, alles günstiger. Eigentlich sind wir ja nicht im Festival-Schlaraffenland für die Besucher hier in Deutschland. Das wissen die leider die wenigsten zu schätzen und nörgeln rum wegen ihrer Kleinigkeit. Das ist ja eigentlich sehr schade eben, aber dann sollte man nach England und so gehen, wo es noch viel, viel teurer, noch viel weniger Service ist. Da sind wir alle ganz gut aufgestellt. Auch Thema Sicherheit sind wir natürlich auch sicherlich in Deutschland ganz weit vorne bei den Festivals eben auch, was auch sehr, sehr wichtig eben ist. Und da, ja, aber warum jetzt eben gerade Deutschland, dass da einer der Festivals, aber das zieht sich durch ganz Europa durch. Also Festival ist schon ein Thema für die Jugend eben auch, für die Jugendkultur geworden eben auch, Musik eben auch und die Bands, die dann eine Rolle spielen eben auch, die dann eben die Fans mit dem Festival ziehen ja auch. Ist das so, wenn Toten Hosen Rock am Ring spielen, ist die Hürde voll. Ne? Und dann, das ist ja, die ziehen die natürlich auch die Fans dann auch zu den Festivals eben, auch das ist entscheidend. Wir Wacken sind ein bisschen anders, weil wir sind kein Headliner-Festival. Bei uns ist es so, dass eben die Fans kommen wegen der Community, wegen des Heavy Metal Way of Life. Und die Bands spielen ja Best-of-Programm, aber wir brauchen jetzt nicht die Metallicas der Erde, sondern brauchen gutes Programm, gutes Mittelfeldprogramm, wo alle wissen, das wird alles abgedeckt, auch in alle Musikrichtungen. Und die Bands sind eben dementsprechend sehr spannend oder kommen noch Neuigkeiten dazu auch eben. Oder wir machen Nachwuchswettbewerbe eben, wo auch dann spannende Bands dabei sind, was inzwischen die Fans auch entdeckt haben für sich eben. Und so gehen wir da eben eigentlich mit um. Also sind da ein bisschen anders gestrickt als die anderen großen Festivals in Deutschland, weil wir eben eine ganz andere Struktur haben. Weil wir damals, als angefangen sind, da gab es Stadionrock, da war Metallica, ganz lose, Bon Jovi, das war so Stadionrock, SDC. Metal war eigentlich tot gewesen in den 90ern. Dann haben wir natürlich ganz klassisch angefangen mit Underground und haben uns so auch gearbeitet eben auch. Und irgendwann kam dann eine Band wie Iron Maiden und sagte, wir müssen auch bei euch mit Wacken mal spielen. Haben wir gesagt, okay, haben wir mal gemacht dann auch. Und Rammstein haben wir auch schon gespielt. Aber wir versuchen schon, Ball flach zu halten. Und dann auch die Band zu nehmen, wenn sie mal zu uns kommen und so. Natürlich wollen wir immer mal gerne Metallica haben. Klar, wenn wir sie nicht haben, aber es ist eben sehr schwierig, weil die Bands sind einfach zu groß und die haben natürlich auch Managements ohne Ende und da war es immer einer was Besseres und naja, muss man Geduld haben. Aber wie gesagt, wir wollen Festival noch lange machen und irgendwann mit Metallic ausgelegen spielen und da muss man nur Geduld haben.
Mhm. Ach, das heißt, die waren noch nie da?
Nein, nein.
Okay, das ist noch so ein...
Noch ein Traum, ja, ja klar. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch Träume, obwohl wir auch schon ein bisschen älter sind und muss einfach Geduld haben und diese Geduld haben wir auch und ja, wir wollen es noch lange machen.
Geht ihr denn auf andere Festivals, um euch inspirieren zu lassen? Vielleicht auch genreübergreifend? Also würdet ihr zu Tomorrowland gehen, um euch ein Gefühl davon geben zu lassen? Wie machen die das eigentlich in anderer Musik?
Ja, definitiv. Musik? Also da sind wir immer unterwegs, bei allen Festivals ja auch, um auch jetzt zu sehen, wie gerade ein Thema Sicherheitsfragen, tauscht man sich ja doch aus, ja auch, als allen was angeht, da geht ja nicht nur uns was an. Wir waren ja 80er, waren wir ja in Roskilde gewesen, immer als Fans, haben wir gesehen, was wir nicht toll fanden da, zum Beispiel Toiletten, Duschen, war nicht toll, haben gesagt, okay, wenn wir mal ein Festival machen, werden wir es besser machen. Das war auch so schon unser Anspruch gewesen damals, obwohl wir gar nicht wussten, dass wir auch mal ein Festival machen werden. Dann haben wir auch dann her auch als Wacken wir gemacht, haben auch den Format gleich wieder drauf Service gelegt für die Fans, haben Messlatte gleich hochgelegt, gleich gute Duschen und auch Toiletten und so weiter. Und was natürlich mehr gekostet hat, aber die Fans haben natürlich Gedanken, sind natürlich auch verwöhnt jetzt über die Jahre, klar, auch, darf man auch nicht vergessen. Aber haben natürlich mal geguckt, was läuft bei anderen Festivals gut, schlecht, was kann man übernehmen, was ist vom Look and Feel passend und weiter, von Roskilde haben wir auch einige Sachen immer übernommen, mal was uns gut gefallen hat eben. Es gab zum Beispiel bei Roskilde gab es einen Flyer, weil damals gab es ja kein Internet und so weiter, gab es einen Flyer, da wurde mal verteilt, schlicht vorstellen, da stand drunter drauf, Roskilde, Seen Roskilde, Rain or Shine. Haben wir es vom Wacken übernommen, hieß dann Zieh und Wacken, Rain or Shine. Und witzigerweise, ein Jahr später, als wir es dann hatten, war es auf Roskilde runter vom Flyer. Warum auch immer, das wäre irgendwie ganz zufällig. Aber wie gesagt, da sind wir auch kreativ und gucken dann, was zu uns passt und wo wir dann immer was eben auch, ja, wir eben sehen, was für andere Festivals gut und oder auch nicht gut ist. Und aber auch andere Festivals natürlich auch zu uns kommen und sagen, okay, das finden wir cool. Wir waren das erste Festival im Biergarten gewesen. Und mit der Blaskapelle, das haben natürlich auch alle Festivals immer nachgemacht, weil sie merken, das ist ja eine coole Geschichte. Das ist auch okay. Ich meine, warum nicht? Gut geklaut ist halb gewonnen.
Ja, ist ein Kompliment.
Ja, auf Gottes Willen. Also, muss ja.
Ja. Große Bands bringen ja irgendwann so ihr Best-of-Album heraus. Und das Best-of-Album übertragen wir jetzt mal so auf deine Erfahrungen, auf deine Erinnerungen im Zusammenhang mit euren Wacken-Festivals. Mich würde interessieren, was für dich persönlich ein besonders gefährlicher Wackenmoment war.
Gefährlicher Wackenmoment war eigentlich, wenn das Wetter mal wieder so, sag ich mal, katastrophal war, dass man da immer wieder Probleme hatte, um den Besucher heil aufs Gelände zu bekommen. Also entscheidend ist immer, dass Besucher heil zum Festival kommen und heil runterkommen eben. Und natürlich in dieser Woche, meistens reisen wir schon am Montag an, Festival beginnt am Mittwoch offiziell. Ist dann Sonntagmorgen um 3 Uhr zu Ende offiziell und dann wird die Abreise, geht dann los. Und wenn eben dieser Woche eben natürlich, ist natürlich die Spannung sehr hoch eben auch und dass eben nichts passiert eben auch und dass eben alle heil ankommen, Party machen und auch dann heil nach Hause kommen, das ist immer sehr wichtig. Und ja, da gibt es immer Momente, wo man dann eben gerade wettertechnisch dann eben denkt, oh nee, das kann man jetzt nicht sein. Und
das, naja, wie kriegen wir das? Was ist das Gefährlichste? Ist das Sturm? Ist das Gewitter? Ist das...
Ja, Gewitter ist natürlich immer ein Thema und Sturm auch klar, Zelte, fliegende Bauten eben auch dementsprechend zu sichern. Regen kriegt man immer, ist eben so wie es ist, aber das ist ja nicht so kritisch, aber also Sturm und Gewitter ist schon kritisch immer wieder und da ja, muss man natürlich aufpassen.
Was war denn ein besonders bewegender Wackenmoment für dich?
Okay, bewegende Momente haben wir ja jedes Jahr. Dieses Jahr hatten wir natürlich, dass unser Produktionsleiter Thomas Hess ja leider verstorben ist. Er war im Mai urplötzlich eben. Das war natürlich bitter für uns eben, weil er natürlich uns seit über 20 Jahren begleitet hatte. Wir haben natürlich versucht, dann, ja, natürlich auf dem Festival nochmal dies zu platzieren nach dem Motto, Thomas guckt von oben und lange Thomas oben guckt, ist alles gut und Festival läuft und passt noch drauf auf. Das war schon so ein bisschen ja, ein sehr bewegender Moment eben auch, weil das eben einfach ja auch natürlich persönlich uns berührt eben auch, weil wir natürlich auch dann da privat ja am besten Freund verloren haben.
Was war ein besonders schlimmer Wackenmoment?
Ja, wir hatten ja schon mal ein paar Todesfälle gehabt. Das ist natürlich dann ganz bitter, wenn da eben ja, man einen Todesfall hat eben und das ist schon mal passiert eben auch. Schon ein paar Jahre jetzt auch jetzt, zum Glück. Aber es ist natürlich immer bitter, wenn man auf einem Festival man macht, wo einer nur Freude, Party sein soll, dann einer zu Schaden kommt. Das ist natürlich ganz blöd.
Aber das waren ja auch, glaube ich, Fälle, wo jetzt nicht irgendwie der Veranstalter Einfluss drauf hatte. Das waren ja zum Teil komische. Nee,
das waren entweder waren es eben ja natürlicher Tod oder eben ja einer eben über Alkohol, dann unglückliche Zustände, auch Umstände dann auch eben zu Tode gekommen. Egal, aber es ist. Nervt ja einfach, braucht ja keiner.
Wirkt sich das direkt auf die Stimmung am Festival aus oder merkt man das nicht? Kriegt man das nicht mit? Als jetzt?
Also der mal so der bei den Fans, sag ich mal, kriegt das ja nur ein kleiner Teil mit, den Umfeld damit zu tun hatten und so weiter auch. Und ich hatte einen Fall gehabt, wo der eben auch ein natürlicher Tod war, eben älterer Herr aus Polen, eben der mit seiner ganzen Familie da war und dann die Kinder natürlich auch dabei. Das war natürlich ganz bitter. Dann machen wir natürlich, haben wir jetzt auch natürlich Leute da eben, die eben Seelentröster da auch, wir haben extra da auch Professionelle, die eben dann auch helfen, eben auch uns auch. Aber da muss man natürlich auch selbst am Start sein. Da muss man dann selbst auch Flagge zeigen und mit den Leuten sich beschäftigen, gerade wenn sie aus dem Ausland ja kommen, wo ganz total hilflos sind, muss natürlich auch alles regeln eben auch. Und dann geht natürlich die Maschine los, wo man dann eben da eben dann auch selbst dann eben, ja, versucht das eben hinzukriegen, dass sie natürlich alle dann Richtung wieder nach Hause kommen, vernünftig auch. Und naja, Überführung, la la la, also alles, was dazugehört, das ist schon bitter dann eben. Ne? Mhm. Das ist schon Momente, wo man denkt, was ist das für ein Scheiß, ne? Aber ist eben so, und das ist, wie gesagt, wir sind ja wie mit 80.000 Leuten, ist wie eine Kleinstadt, ne? Da passiert schon wenig bei so einem Festival, obwohl da eigentlich ja viel Attacke ist eben auch. Aber es ist natürlich, wenn man selbst die Leute ein Jahr wegen einen kommen, wegen dem Festjahr kommen und dann was passiert, ist natürlich dann auch umso, das ist natürlich bitter dann, ne? Mhm.
Jetzt gehört zu so einem Best-of-Album ja auch, oder jetzt gehören zu so einem Best-of-Album ja auch die schwierigen Zeiten. Nicht nur die emotional schwierigen Zeiten, so wie wir es gerade hatten, sondern auch die finanziell schwierigen Zeiten. Mhm. Ich glaube, 93 war so ein Jahr, wo es mal richtig schlecht lief, und wo auch die früheren Gründungsmitglieder, es gab ja noch mehr, ausgestiegen sind. Was hat denn dich und Thomas dazu veranlasst zu sagen, ja, wir machen trotzdem weiter?
Naja gut, es war so, dass eben wir natürlich eigentlich generell immer, also Thomas und ich immer den Kopf hingehalten haben dafür und dann eben auch die Freunde, die da immer dabei waren, dann irgendwann ausgestiegen und sagten, okay, wir haben Angst, dass sie da irgendwann mal mit belangt werden, und das war ja nie der Fall gewesen, wir haben ja den Kopf dahin gehalten und die sind dann auch dann ausgestiegen, und ich hatte damals eben, war ja 83 im Dezember einen schweren Autounfall gehabt und das war nicht so lustig, und dann hatten wir dann im April, war ich dann einigermaßen wieder ansprechbar, und dann kam Thomas zum Krankenhaus, sagte, pass auf, dann machen wir nun mal unser Festival. Ich sage, ja, wieso? Trommel die Jungs zusammen und wir machen dann weiter. Sagt er, ja, gute Idee, aber ist ja keiner mehr da. Ich sage, wie keiner mehr da? Ja, die haben alle keinen Bock mehr und glauben nicht dran und glauben nicht an uns und glauben nicht an das Thema eben auch, weil die auch alle nicht Metaller waren. Die fanden das okay jetzt und haben auch gerne Spaß auch mit dabei gemacht, war ja immer ein großes Fest gewesen auch. Aber es waren ja im Grunde auch nicht die, waren ja nicht alles Metal-Freaks gewesen. Und dann haben sie natürlich auch dann die Indikation nicht so gehabt, wie wir eben auch. Und ja, gut, dann haben wir gesagt, okay, lass uns das alleine machen. Dann machen wir weiter alleine eben auch, und dann versuchen wir es um neu zu strukturieren. Dann haben wir dann eben auch dort, da kam auch der Bauer Uwe ins Spiel, der die ganzen Flächen gemacht hat, auch mit Bauern geredet, weil er hat ja auch gesagt, Jungs, das mit Bauern, ihr redet, das funktioniert ja nicht, ne? Die Bauern ziehen euch über den Tisch und Bauer kann nur mit Bauer reden. Und seitdem macht der Bauer das ja auch praktisch schon. Jetzt macht das sein Sohn ja auch weiter eben auch. Ne? Und ich habe dann vom Krankenhausbett die ganzen Bands gebucht, habe dann was alles logistisch, es gab ja kein Handy, es gab ja kein Internet, gab ja nichts. Alles musste per Telefon und per Fax gemacht werden, da habe ich das vom Krankenbett gemacht, und Thomas hat alles vor Ort dann auf dem Acker geregelt eben. So haben wir es dann aufgeteilt eben auch und haben dann auch neu gestartet und haben natürlich auch dann die Mitarbeiter, die dann eben gearbeitet haben, dann versucht dann zu vergüten eben auch. Und die Dienstleister eben auch, dann eben auch, die waren ja auch alle treu geblieben, alle dabei, sind heute auch noch alle dabei, die meisten. Also wir sind auch genauso wie in schlechten Zeiten, sind wir in guten Zeiten, halten natürlich auch unsere Partner eben auch. Und das hat uns auch mal ausgezahlt, und dass wir eben so eben auch mit unseren Leuten umgehen, immer auch, ob nun mit den Mitarbeitern. Wir haben viele Mitarbeiter auch schon bei über 30 Jahren bei uns dabei, bei meinem ersten Festival dabei, sind heute auch angestellt bei uns teilweise, oder freie Mitarbeiter eben auch, ebenso wie bei den Dienstleistern. Also wir sind da eben, das hat uns eben damals eben diese Treue, haben wir natürlich jetzt zurückgegeben über die Jahre auch immer wieder. Und insofern haben wir das Festival dann auch dann alleine hochgekriegt eben auch. Mit eben neuen Team, neuen Kreis, mit neuer Struktur eben auch.
Du hast 83 gesagt, ich glaube, es war 93. Ne? Ich finde, das ist ja ein Learning für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer, dafür Sorge zu tragen, dass das Team brennt für die Sache, ne?
Absolut. Und man muss, auch wenn man auf die Fresse fällt, muss man wieder aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Das ist ja das Thema ja bei uns ja auch mal wieder. Und das, was wir so natürlich auch gerade unsere jungen Mitarbeiter dazu mitzuteilen, ja auch gerade, wenn wir mal eben, wir machen ja natürlich andere Veranstaltungen, wo es auch mal nicht so gut läuft. Und die dann auch gefrustet sind nach dem Motto, oh scheiße, jetzt haben wir Geld verloren oder das ist nicht so gut gelaufen. Und ja, gut, okay, kann passieren, daraus lernen, munterwisch weitermachen und versuchen eben das nächste Mal besser zu machen und oder zu analysieren, wo ist der Fehler eben auch. Ne? Und klar, zweimal Fehler machen ist natürlich doof, das darf nicht passieren, aber zumindest muss man jetzt mal sehen, dass man dann da, okay, trotzdem geht's weiter eben, man muss immer wieder aufstehen. Das haben wir immer wieder gemacht, wir haben dann nicht auch nur Wacken oder andere Themen noch irgendwie Fresse bekommen. Aber wir sind immer wieder aufgestanden und immer versucht dann eben, okay, weiter geht's, immer nach vorne, weiter geht's eben auch. Und so sind wir immer an die Themen auch rangegangen eben auch.
Und das in einer engen Partnerschaft mit dem Thomas Jensen, mit deinem Partner, mit deinem Kumpel?
Genau. Ja. Ja, wir kennen uns ja jetzt, er ist ja auch Jahrgang 66, ist irgendwo einen Monat älter.
Wir haben schon mit 6, 7 Jahren, Lebensjahr schon Fußball zusammen gespielt und kennen uns ewig eben wieder. Erhard Ehrmann ist ja Richtung Zoo gegangen zum Gymnasium. Ich bin Richtung Hadermarschen gegangen zur mittleren Realschule. Und haben uns immer wieder getroffen im Wacken eben durch die Musik und durch die Kneipe eben auch. Und ja, Umfeld war immer das Gleiche.
Jetzt ist so eine Freundschaft basiert ja eher auf den Fokus auf persönliche Dinge. So eine Business-Beziehung fokussiert sich ja eher auf so sachliche Dinge. Wie bringt ihr das zusammen, dass ihr schon so lange als Kumpels Business zusammen macht?
Na gut, da kommt man immer eine klare Aufteilung an. Das hat sich einfach so ergeben. Jeder hat das gemacht, was er am besten kann. Er war immer so das Sprachrohr vom Festival, hat nach außen die ganzen mediale Geschichten gemacht, immer kommentiert und auch da eben mehr eben, sag ich mal, eben der Mentor gewesen nach außen hin. Ich war dann mehr das Innere zuständig, mehr Organisation, mehr eben Logistik eben auch. So haben wir eigentlich immer aufgeteilt eben auch. Und das hat eben, ja, bis über Jahre super funktioniert eben und so hat sich eigentlich so ein gegeben. Nicht so nach dem Motto, jetzt okay, wir lassen mal aufteilen, wer was macht, sondern was kann wer am besten? So, und wer am meisten Bock drauf jetzt? Geht es auch darum, heutzutage mal zu gucken, okay, was will sich jeder da antun und was will er machen eben auch. Hat sich natürlich alle in den letzten 30 Jahren ein bisschen gewandelt, dass man da eben natürlich auch andere Leute dazugefunden hat. Alleine können wir auch nicht mal alles machen eben auch. Aber so hat sich das einfach immer ergeben. Ne? Okay, das kannst du besser, also mach du das. Und das machst du besser und gut ist eben. Und dann natürlich einige Sachen natürlich immer abgestimmt. Ja, natürlich auch, wenn es dementsprechend um Garagen geht bei den Künstlern, die man eben mal diskutieren muss eben auch. Oder auch andere Anschaffungen, die man mal diskutieren muss eben auch. Oder natürlich logischerweise auch, wenn man die in die Richtung mal investieren will, neue Festivals machen will, muss ja auch passen, dass man da eine Sprache spricht ja auch und alle mitnimmt. Das klappt ja eigentlich immer ganz gut.
Habt ihr euch denn irgendwann so Mentoren gesucht?
Ja, eigentlich nicht. Also wir haben immer, jetzt haben wir diesen Change-Prozess, den wir gerade machen, da haben wir natürlich diverse Berater eben auch. Gab da mal eben bei uns ja auch mal vor einem Jahr im Brand 1 ja auch mal einen Artikel für uns ja auch, wo wir eben ein bisschen mit den Beratern da ein bisschen hart ins Gericht gegangen sind, obwohl das eigentlich alles gemeint war eben auch. Wir sind eigentlich Bauchentscheider so und wir haben da keine Coaches und so weiter aktuell. Also, müssen wir vielleicht mal haben, aber aktuell sind wir so, wie wir sind. Wir sind Jungs von Dorf, wollen wir auch bleiben. Mit allen Ecken und Kanten und versuchen eigentlich, da so durchzukommen.
Aber lässt sich ein Festival, was die Größe, du hast es selbst gesagt, einer Kleinstadt hat, das ist ja eine unfassbare Dimension, was dahinter steckt, lässt sich das mit Bauchentscheidungen führen?
Na gut, klar, natürlich Strukturen, Organisation ist ja alles vorhanden, so ist es ja nicht. Aber es gibt einfach so, dass eben immer ein paar Sachen sind, wo einfach denn jeder bei uns ankommt und sagt, das müsst ihr jetzt entscheiden, das ist eure Baustelle. Und ja gut, dann entscheidet es eben so. Ja, und dann sagt, ja, kannst du so nicht machen. Ja gut, kann ich machen. Ich muss einfach entscheiden jetzt hier. Mach ich auch so. Und das ist ja so, das ist das genau das Problem. Ja, viele können nicht entscheiden. Die bauen sich dann 50.000 Mal absichern, weil sie dann da den Kopf nicht halten, weil sie einfach die Verantwortung nicht tragen. Weil ich oder Thomas, ich, wir tragen die Verantwortung. Wir sind ja die Deppen. Und wenn irgendwas passiert, sind wir diejenigen, die dann da zur Rechenschaft gezogen werden. Also entscheide ich das dann auch. Und klar, nehme ich natürlich alle mit. Alle Mitarbeiter, die damit zu tun haben, ja auch. Aber im Endeffekt müssen wir es dann auch entscheiden und wollen wir auch entscheiden dann auch. Mhm. Weil wir auch den Kopf dafür hinhalten. Und dann entscheide ich das lieber selbst, bevor ich dann weiß, okay, der hat das vielleicht nicht richtig entschieden, wie ich das will. Und klar sind wir schon dabei, jetzt eben auch die zweite Riege aufzubauen, wo wir natürlich auch dann Verantwortung übergeben, auch dem, dass sie auch andere was in anderen Bereichen entscheiden können, sollen und müssen auch eben auch. Meistens ist es so, dass eben die nicht entscheiden wollen, dann muss es einer entscheiden, also müssen wir es dann entscheiden. Darum geht es auch.
Fällt dir das leicht, Verantwortung abzugeben?
Schwierig.
Weil?
Weil ich auch oftmals dann enttäuscht worden bin, dass eben das nicht so gemacht wird, wie ich mir das vorstelle. Und dann ist es natürlich immer dann frustriert, oh, hat das nicht kapiert oder wieder anders und so weiter. Dann, ja, das ist immer schwierig. Mhm. Da bin ich nicht gut und da arbeiten wir auch dran. Da haben wir auch jetzt Anführungszeichen Berater, die uns dabei helfen, eben auch da abgeben zu können. Wir delegieren das falsche Wort, weil wir delegieren schon die Arbeit richtig, aber entscheidend ist, dass derjenige, der das dann auch auf verantwortlich wegen jeden kleinen Kram wieder ankommt, sagt, mal, geht das so, geht das nicht da, ne, du hast doch da die Kompetenz, du machst, entscheide es einfach auch mal. Und das ist immer so, dass dieser Spagat bei vielen nicht richtig umgesetzt wird eben. Ne? Und das frustriert natürlich.
Jetzt gibt es ja bei Entscheidungen, die getroffen werden, nicht immer da sind jetzt ja nicht immer alle glücklich drüber. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in der Region von Wacken auch nicht jeder ein Metal-Fan ist. Wie seid ihr denn mit so Gegenwind umgegangen? Oder gab es den gar nicht?
Wenig. Also muss man ja sagen, wenig. Wir hatten eigentlich erstmal bis 96, das kein Mensch interessiert, nach dem Motto, die Jungs machen da einer cool irgendwie einen Blödsinn und auch egal, tun es ja nicht weh. Weil wir hatten immer bis in den 90ern ein großes Motorradtreffen in Wacken gewesen. Das war eigentlich viel größer gewesen. Und die waren, da waren auch schon viel mehr Leute gewesen, eigentlich 5.000, 6.000 Leute. Wobei, waren wir ja noch gar nicht gewesen mit den 90er. Und deswegen waren wir eigentlich nie im Fokus gewesen. Und erst ab 96, erstmal wir Stau im Dorf hatten. Wo Leute gedacht haben, was ist da los? Haben wir noch Jensen für Blödsinn jetzt gemacht, dass ein paar Leute kommen. Weil vorher waren wir immer so ein bisschen, ja, auch gut, die machen ja was. Gut, irgendwann werden die auch pleite sein. Irgendwann sind die auch weg, ist auch gut. Aber wir sind, waren ja im Dorf immer präsent, weil wir waren ein Fußballverein gewesen. Thomas war ja in einem Tresen, kannte jeder im Dorf. Und wir waren ja nun auch da immer präsent. Und so groß ist die Gemeinde ja auch nicht gewesen, der Herr. Aber als der Stau war, dann war es schon mal okay. Jetzt ist mal, kommen ein paar Leute jetzt hier in der Wacken. Und, aber die haben schnell gemerkt, dass unsere Metalle natürlich herzensgut sind. Und wie ich schon sagte, die besten Fans der Welt haben sich auch schon über die Jahre, jetzt Jahrzehnte, ihre Freundschaften gebildet auch. Unsere legendäre Hauptstraße ist dann auch so ein Mittelpunkt gewesen, wo dann die Metaller sich dann mal getroffen haben mit den Anwohnern, auch inzwischen, die sind meinetwegen Dienst angereist. Erstmal einen Kumpel besucht, dann in der Hauptstraße und dann zum Festivalgelände gegangen. Das hat natürlich super funktioniert eben auch. Und insofern haben wir natürlich immer die Akzeptanz auch gehabt. Klar gibt es immer ein, zwei, die vielleicht dann nicht so glücklich sind. Das sind aber am meisten aber auch dann wirklich dann Leute, die dann auch zugezogen sind und die natürlich gar nicht mehr umgehen können. Aber das haben wir eigentlich nie gehabt. Den Gegenwind, den Stress, das war vereinzelt immer.
Da kann man ja dankbar für sein, ne?
Absolut, sind wir auch dankbar eben.
Ist ja nicht selbstverständlich.
Nee.
Jetzt ist Wacken ja eine starke Marke. Und vor allem das, wie du es ja auch schon so erzählt hast, dieses von Fans für Fans, das ist, finde ich, das macht so die Marke für mich aus. Wie pflege ich denn so eine Marke? Weil es soll ja auch so bleiben.
Ja, wir haben natürlich klare CI, die wir uns immer die wir vorgeben und auch am Gelände, wer am Gelände Wacken war, weiß sofort eben, was unsere Marke ist, das ist eben der Schädel eben auch. Der Kuhschädel eben auch und der ist überall prägnant, überall zu sehen und das ist unser Brand eben auch und unser Motto ist ja auch ein Dorf wird zur Metropole und Marke. Das ist eben Wacken in diesem Fall. Und mit dem Kuhschädel eben, den damals ein Kumpel von uns gemalt hat, eben auch, da haben wir den Aufgabe, pass auf, wir brauchen irgendwas, was eben wir uns identifizieren können eben auch. Wir sind die Jungs vom Dorf. Am Dorf ist eben eine Wiese, auf der Wiese ist eine Kuh, also Kuhschädel. So, den malt bitte jetzt mal schnell. Die hat er auch gemacht. Und den gibt es praktisch seit den 1990. Und da waren wir natürlich ganz fix eben. Und dieser Brand haben wir irgendwann gesagt, okay, den müssen wir gleich mal schützen lassen. Dann bitte 90er mal schützen lassen. Und ja, und seitdem ist das eben der Brand, unsere CI, die wir auch gnadenlos dann durchziehen.
Jetzt habe ich aber doch hin und wieder mal so kritische Stimmen gehört, dass euch vorgeworfen wird, das Festival auszuverkaufen, weil ihr den Merchandise so ausschlachtet. Was würdest du dort antworten auf so diesen Vorwurf?
Das haben wir mal teilweise gemacht, als wir dann eben das Innenhaus nicht mehr regeln konnten, haben wir uns einen Vertriebspartner gesucht, die dann eben aber doch andere Interessen hatten, versucht in den Handel zu gehen, das wollten wir nicht und wie gesagt, das wollten auch die Fans nicht, die wollten nicht bei XY Discounter präsent sein eben, die wollten, dass sie den persönlich bei uns kaufen, die wollten das nicht eben, wie gesagt, beim Discounter kaufen, haben wir das auch wieder alles rausgenommen, eben auch den Vertriebspartner eben dann dementsprechend auch gekündigt. Und jetzt machen wir seit Jahren, also x Jahren das schon wieder selbst eben auch. Also, und die Ware jetzt nur bei uns eben direkt zu kaufen, sei es eben online oder sei es eben bei uns im Store in Wacken und nicht bei sonstigen Vertriebspartnern. Haben wir aber ein Learning für uns auch. Ich sage, ist eh nicht so wie bei St. Pauli, wird auch alles dann dementsprechend diskutiert eben auch. Und klar, Thema Kommerz ist immer ein Riesenthema, aber das kann man nie ausdiskutieren. Das ist auch die Frage, was ist für wen die Kommerz, wenn ich eine wackende Biermarke habe, dann ist das für viele schon Kommerz, aber dass ich Bier verkaufen muss, ist auch jedem klar. Als in den 90ern, Anfang 2000 Nightwish eigentlich die erste Metalband war, die mal in den Top 5 war, damals haben alle aufgeschrieben, oh, Kommerz, anstatt zu glücklich zu sein, dass die Band, eine Metalband das mal geschafft hat, in den Top 5 zu kommen. Das war auch eine Riesendiskussion gewesen, die wir auch nicht nachvollziehen konnten eben. Muss man auch mal dann auch stolz sein und froh sein, dass man eine Metalband das so schafft eben auch. Gut, inzwischen ist es ja alles ja ein Gang und Gäbe, dass auch mal Metalbands in Top 5 kommen, weil die ganze CD-Verkäufe auch rückläufig sind und die Metalbands, Metalfans ja noch stabile CDs kaufen eben auch, was die einer wenigen Zielgruppe vielleicht neben Schlager noch eben ist. Also muss man da mal gucken, was ist Kommerz? Ja, ich denke, hat jeder seine eigene Meinung zu.
Was ist denn, was wäre denn für dich etwas, abgesehen von so einem von so einer Vertriebsexpansion, etwas, wo du sagen würdest, nein, das ist für Wacken zu kommerziell, das würden wir nicht machen?
Ja, es muss erstmal von unserem Look and Feel, wir haben ja nun, schwarz ist ja nun bei uns der Brand eben auch, und das muss schon auch vom Look and Feel passen und so weiter. Und wir haben ja auch zum Beispiel die Telekom bei uns als Partner eben auch, wo wir auch super mit leben können, aber die haben dann auch dann uns versucht, dann eben unser CI in Nähe zu kommen, eben was durch einen Konzern eigentlich undenkbar ist normalerweise eben. Die sagen, pass auf, okay, ihr könnt gerne Wacken stattfinden, aber ihr müsst mal eure Farbe ändern. das ist schwierig. Aber das haben sie dann auch versucht und auch dann, zumindest sich damit auch dann dementsprechend beschäftigen und auch versucht umzusetzen. Das ist, zeigt euch auch, dass sie uns auch denn ernst nehmen auch oder auch andere eben auch. Okay, ja, wir wollen auch Wacken stattfinden und wir versuchen uns dann auch der Sache oder der Community anzupassen. Geht nicht, dass sie uns anpassen müssen, sondern der Community auch. Community ist nun mal hauptsächlich in schwarzen Klamotten und nicht in Lieder und sonstigen gelben Farbton. Sprich, da sind wir schon dabei, dass eben die CI der Marke muss uns so passen und auch natürlich muss die Marke auch zu uns passen eben auch. Wir können nicht alles, wollen nicht alles machen, eben Wacken, was eben 3,50 Euro bringt, sondern muss eben auch schon zu unserer Zielgruppe eben komplett passen.
Ja, das stelle ich mir.
Entschuldigung, Mehrwert bieten auch für unsere Zielgruppe.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor, ne? Ich meine, ihr macht ja viel. Ihr habt ja, du hattest ja auch dieses Festivalschiff. Metal-Schiff oder wie heißt das?
Ja, das ist unsere Full Metal Cruise, war ja auch ein Thema. Das ist aber immer alles entstanden. Ja, es werfen uns auch viele, seid ihr auf dem Schiff, seid ihr auf dem Berg, seid ihr auf der Insel, alles Kommerz. Ich sage ja, aber sorry, das sind ja die Sachen, die eben auch die Fans gerne wollen. Es wollen einfach Ältere, die auch in unserem Jahrgang sind, die haben keinen Bock mehr im Wacken im Schlamm zu liegen. Sagen wir, hast du mal erhübt, hast du nicht mal was Cooles? Sagen wir, okay, ja, wir machen mal, eine Kreuzfahrt. Ja, Kreuzfahrt ist doch cool. Haben wir nie gemacht. So, dann gibt's eben dieses Wellness-Festival oder Wohlfühloase Full Metal Cruise. Festival auf See ist ja der Abbas-Titel. Und das finden natürlich alle cool dann eben auch. Und das sind ja auch, in Anführungszeichen, ja nur 2.500 Leute und keine 80.000, die auf dem Schiff gehen. Ja. Oder auf dem Berg sind auch ja nur 2.000 Leute. Oder auf Mallorca, weil wir das gemacht haben, Full Metal Holiday, waren ja auch 2.000 Leute. Also es ist ja auch alles klein und fein und sehr intim. Und das ist ja gerade das Ausmaß, es ist sehr intim. Und man ist sehr dicht an den Künstlern eben. Ja, man kann den Künstlern jeden Tag die Hand schütteln eben auch und mit denen einen trinken. Weil die auch gerne mal ausgehen, weil es eh all-inklusiv ist. Also geht auch mal Mehrwert für den Fan ja auch. Und das ist ja, wir machen dann auch damit Menschen einfach glücklich. Und klar gibt es die eben anderen, 20.000, die dann nicht mit sind auf dem Schiff, die sind dann eben, machen das eben vielleicht auch dann ein bisschen, sehen das ein bisschen negativ auch, was aber eigentlich nicht okay ist. Aber egal, das ist eben so. Mhm.
Man kann nicht alle glücklich machen am Ende des Tages.
Nein, vor allem die nicht mitkommen und mit wollen, nicht mitkommen, weil es kein Tickets mehr gibt, die sind meistens ja auch noch dann auch unglücklich und die wollen wir natürlich auch nicht. Ja. Deswegen machen wir ja meistens ein, zwei Kreuzfahrten im Jahr und nicht nur eine, um auch mehr Menschen glücklich zu machen.
Von wo nach wo fährt das Schiff?
Verschieden. Wir haben ja mal Nordrouten, die gehen von Hamburg über Oslo, Göteborg oder Kopenhagen oder wir fahren Regel von Barcelona, Palma, Marseille, Valencia, die Ecke eben auch, also Querbeet, Mittelmeer und Ostsee, Nordsee.
Wie lange geht das dann? Wie lange dauert das?
In der Regel so 4-5 Tage.
Okay.
Also überschaubar.
Ja.
Und gleiches Konzept eigentlich auch auf dem Berg. Eine Woche Heavy Metal, Après-Ski ist Heavy Metal und nicht DJ Ötzi. Und Full Metal Holiday genau dasselbe. Ne? Party ist dann nicht hier Ballermann-Mucke, sondern eben dementsprechend Heavy Metal. Und das kommt eben super an, eben weil eben die Community unter sich ist. Sie haben Feiern mit Gleichgesinnten. Man kann sich austauschen, man kann über die Musik reden, man kann über die Szene reden. Und das kommt natürlich super an. Und man weiß, hat keine Stressfaktoren dabei. Da sind die Metalle unter sich. Das ist eben sehr, sehr wichtig eben auch.
Mhm. Eins eurer Mottos ist ja louder than hell. Glaubst du an Himmel und Hölle?
Gute Frage. Glauben ist zu viel gesagt. Ich denke, es ist da, aber glauben weiß ich nicht.
Gläubig bist du nicht oder bist du gläubig?
Also ich gehe zur Kirche eben jetzt, wenn das dementsprechend Anlässe ist, zum Beispiel, klar.
Mit der Heavy-Metal-Musik da war im Festival.
Wir haben ja auch, die Kirche nutzen wir ja auch bei uns zum Festival. Wir haben sie jetzt beim Wacken-Festival.
Ja.
Wird auch denn, zum Beispiel, dieses war Doro Pesch dann da. In der Kirche war auch super. Oder auch jetzt zum Wacken-Winner nutzt man die Kirche. Und ja, aber das, ich nutze die Kirche für mich selbst eben, wo ich sie so meine brauche. Aber ich bin jetzt nicht der Kirchengänger, sonst, ja.
Mhm. Ja, ich würde auch unterscheiden, in die Kirche gehen und tatsächlich an etwas glauben. Mhm. Das ist für mich ein großer Unterschied. Ja. Jetzt ist das ja, auch wenn das, ich will da auch nicht zu persönlich werden, Aber ihr habt halt diesen Todesfall in diesem Jahr gehabt, der einen ja extrem bewegt, weil das ein langjähriger Mitmacher war von euch, treuer Freund. Sind das nicht so die Momente, wo wir so mit der Endlichkeit unseres Seins konfrontiert werden, wo wir auch vielleicht selbst darüber nachdenken, okay, was ist eigentlich, wenn ich sterbe?
Ja, gute Frage. Das Problem ist, dass eben man einfach die Zeit nicht hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil man versuchen muss, jetzt wieder alle Leute, denn gerade jetzt, in denen, wo Thomas gestorben war, wichtig war ja, wie alle zu mobilisieren, wieder zu motivieren. Ja, auch das ist ja auch unsere Aufgabe an Thomas und mir, jetzt alle mitzunehmen. Leute, es geht weiter und wir müssen jetzt für Thomas und müssen das und müssen jetzt hier eben, dass alle wieder in die Spur kommen, ne? Weil nicht nur wir alleine sind betroffen, sondern eben da gibt es eine Familie, ne, die noch enger betroffen ist, und da gibt noch andere Freunde und es gibt unsere Mitarbeiter, die natürlich auch sehr betroffen waren. Man muss ja alle mitnehmen. Wir sind ja immer dann auch diejenigen, die motivieren müssen. Wir sind dann auch mal die Ersten, und die auch dann aufstehen, Leute, jetzt komm, weitermachen, jetzt geht's los hier und so weiter. Auch wenn das natürlich schwerfällt, wo wir selbst noch vielleicht noch voll betroffen sind, müssen wir aber Flagge zeigen, und das tun wir auch. Und da nehmen wir dann alle mit und motivieren alle, sag mal, Leute, es geht weiter und so, und natürlich scheiße, aber es geht eben weiter. Es geht immer weiter, und das ist auch so, wo wir uns natürlich immer bei unseren Themen ja auch, oder was wir, egal was wir machen, immer sagen, muss immer weitergehen. So. Und das ist so, was uns immer antreibt auch. Deswegen haben wir auch vielleicht gar keine Zeit, um selbst uns zu kümmern, auch um selbst unsere eigene Gesundheit zu kümmern, vielleicht, oder eins auch darüber nachzudenken, wie geht's bei uns immer weiter. Weil teilweise ist es natürlich auch so bei uns so, dass eben die Familie natürlich auch hinten ranstellt, wo wir sagen, okay, erstmal kommen unsere Fans und unsere Musik, ne, unsere Lebensaufgabe, die wir sehen, das ist ja für uns ja auch so eine Lebensaufgabe, ne, dieses Festival oder die Szene eben auch zu bedienen eben auch. Das ist eben unser Ding eben auch. Und da fallen natürlich mal einige hinten raus und eben auch. Und das haben wir auch, muss natürlich aufpassen, dass die Familie nicht hinten rausfällt immer. Das ist eben auch wichtig eben. Und aber wir stehen da mal und wir müssen oft dann da eben Attacke zeigen und sagen, okay, jetzt mal alle wieder Reset-Taste und es geht weiter. Ne?
Das erinnert mich an meine Interviews, die ich im Zuge meiner Doktorarbeit geführt habe mit Familienunternehmern, die auch sowas gesagt haben. Die gesagt haben, so nach dem Motto, ich habe drei Prioritäten in meinem Leben. Erstens Firma, zweitens Firma, drittens Firma.
Ja, es ist nicht unbedingt gut, aber es ist ja so, dass eben die Firma ist ja unsere Familie, aber auch, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja nur eine große Familie. Ja, wir sind jetzt inzwischen auch schnell gewachsen, haben 100 feste Mitarbeiter in unserer Unternehmensgruppe, eben in allen Bereichen eben auch. Wir sind zur Wackenzeit von Mitte Juli bis Mitte August fast 4.000 Mitarbeiter. Und die meisten sind auch schon, auch wenn sie eben nicht direkt bei unserer Payroll sind, schon bald 30 Jahre dabei in einer Form. Oder die Familien oder wie auch immer denn alles dabei sind. Und ja, unsere Gäste sind ja auch unsere Familie. Ich meine, viele sind auch, haben sie auch 30 Jahre und begleitet eben auch. Das darf man nicht vergessen. Das ist eine riesige Familie, die wir haben. Und da muss man ja auch dann auch mal Flagge zeigen und dann auch dem gerecht werden auch. Und das ist natürlich eine große Aufgabe eben auch. Und manchmal, wie gesagt, gerade diese Woche, wo dann das Festival ist, und weiß man, 80.000 Leute auf dem Acker, plus ja noch die Crew, Team und so weiter, die dazugehören, wie man ja auch noch glücklich schätzen muss. Das ist schon eine Herausforderung jedes Jahr. Ne? Und aber wie gesagt, die Arbeit macht Spaß, und deswegen sitzen wir ja auch hier, weil es uns auch Spaß macht. Und wie gesagt, wir sind also unheimlich dankbar und demütig, dass wir es eben machen dürfen und können. Weil wir eben aus Leidenschaft das eben auch immer wieder uns immer antreibt. Die Leidenschaft treiben uns an, und gut, wenn es keinen Spaß machen könnte, dann könnte ich auch anders was machen eben. Ja, sagen, okay, dann mache ich vielleicht nur Wacken und lasse den anderen Scheiß weg und komme nur das und brauche dann vielleicht nur drei Mitarbeiter und Ressource, auch will ich ja gar nicht. Ich will ja schon da auch Leute mitnehmen, auch Möglichkeiten geben, gerade jungen Leute auch da eben Perspektiven zu geben, neue Jobschancen zu geben, und da sind wir ja auch bei, wir bilden ja auch aus oder machen allen Bereichen eben, dass wir da Leute versuchen, anders zu binden, versuchen auch die Region mitzunehmen, auch dass wir natürlich auch, das Festival soll auch dafür da sein, dass es der Region besser geht eben, auch dass Wacken davon profitiert, der Ort davon profitiert, das ist auch für uns ja auch eine Herzensangelegenheit, was wir auch in allen Bereichen tun. Wir haben die Dorfkneipe, die eben, ja, auch nicht einfach ist, ne, Lankershof heutzutage, wollen wir überreden, schwieriges Thema, wir halten das eben, um auch die, damit das Dorf auch weiter intakt ist eben. Also Kleinigkeiten, Freibad, Wacken hat noch ein Freibad, das normalerweise kein Dorf in dieser Größenordnung mehr hätte. Und all diese Themen machen wir einfach, weil wir eben auch das, was zurückgeben wir in unsere Gesellschaft, nun über unsere Wackenstiftung oder auch andere Aktionen, die wir machen, weil wir schon wissen, wo wir herkommen und das auch nie vergessen werden, wo wir herkommen. Und deswegen wollen wir auch mehr was zurückführen. Deswegen, das kostet sehr, sehr viel Kraft ja auch, klar, und Zeit. Aber das nehmen wir uns eben, weil es für uns eben wichtig ist, dass wir hier auch für die Vorstellung Wacken, dass das eben auch klar ist eben. Und früher hieß es ja auch Wacken bei Hamburg, heute heißt es Hamburg bei Wacken. Zumindest kulturell im Ausland. Das ist für uns dann auch immer noch wieder Ansporn, sagen, okay, ja, das ist dann so.
Lass uns noch weiter in den Rückspiegel blicken und uns über deine Kindheit unterhalten. Gab es in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, was du heute beruflich machst?
Also wenn, dann sage ich mal so im Bereich Organisationstalent, das habe ich von meiner Mutter auch definitiv geerbt, denke ich mal. Die war auch mal unterwegs und gemacht, organisiert und so weiter. Und das ist bei mir eigentlich auch so, dass ich dann auch, was ich dann Fußballturnier organisiert habe oder auch andere Geschichten organisiert habe. Das glaube ich schon, dass es eben mir lag. Und das war auch, hat mir auch in der Lehre geholfen eben auch. Die Lehre war auch dementsprechend so, dass ich da eben viel organisieren musste, auch viel alleine regeln musste eben. Und das war, hat mir immer viel Spaß gemacht eben auch.
Du hast gerade gesagt, ein Fußballturnier organisiert. Wie alt warst du da?
Ja, was ich, 8, 9 im Dorf eben, 10, 11 und so weiter, haben wir schon alles selbst gemacht. Also das ist ja nun bei uns nur echt ländliche Idylle, wie man auch früher sich die Kindheit vorgestellt hat auf dem Dorf und so weiter. Das war ja so wie Bullabü, sag ich mal. Und das, ja, geiler geht's eigentlich nicht. Mhm. Geiler kann man nicht aufwachsen. Von der Schule, was ich, Schultasche in die Ecke und dann auf den Sportplatz und dann abends wieder zurück. Und mein, geiler geht's nicht.
Gab es so einen Held deiner Kindheit?
Ein Held meiner Kindheit? Boah. Schwierig, würde ich jetzt, müsste ich lange überlegen. Was ist für dich ein Held?
Auch das ist ganz unterschiedlich. Also, ich habe jetzt schon häufiger gehört, Pipi Langstrumpf gab es schon häufiger, Winnetou gab es mal.
Dann eher Michel aus Nürnberger.
Was hat der nochmal so ausgemacht? Der war immer so frech, ne? Oder?
Ja, frech war ich eigentlich, glaube ich, gar nicht mal. Also das fand ich immer dieses von, ja, passt irgendwie. Obwohl natürlich viel lang schon eigentlich von Outfit besser war, rote Haare, Sommersprossen, das war ja bei ihr ja auch. Wäre vielleicht so von der Sache besser. Aber die war ja noch extremer wie Michel.
Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass ihr gesagt habt, also mir kommt das immer so ein bisschen bei so Menschen wie dir vor, das ist wie so der Fisch im Wasser, der nimmt das Wasser um sich herum gar nicht wahr. Für euch war das so, ja, wir haben die Idee gehabt, wir sitzen an der Bar, ja, lass uns doch mal ein Festival machen, wir fangen mal an. Das ist ja nicht selbstverständlich. Jeder, der jetzt zuhört, hat schon mal irgendwie so eine Spinner-Idee gehabt. Ah, man müsste eigentlich mal das machen. Und 99% machen es nicht. Wie erklärst du dir oder wie kam es dazu, dass ihr das tatsächlich gemacht habt?
Naja, schon, ich meine, wenn das Vergleich, also die Zeit war natürlich auch damals anders gewesen, dass man konnte da eher mehr machen als heutzutage, natürlich gerade so ein Festival ist natürlich heutzutage schwierig, weil erstmal schon die Regularien und die Auflagen schon extrem sind und man auch dementsprechend erstmal Geld braucht, um da zu starten. Naja, als wir damals gestartet sind, 90, da gab es noch keine Versammlungsständeverordnung, also die ganzen jetzigen Grundlagen gab es da noch nicht. Und jetzt sind ja die ganzen Behörden mit uns gewachsen. Behörden, Polizei und so weiter, sind mit den über Jahre haben dann immer die Auflagen selbst geschrieben, man alle miteinander gewachsen eben auch. Und im Grunde ist es so wie heutzutage die Startups. Ne? Also im Grunde ist ja nichts anderes. Man hat eine Idee, man versucht die Leute, die das mit bezahlen. Gut, damals war es so, dass wir eben keine Kohle hatten, haben es eben selbst zusammengekramt, eben auch aus unserem Bereich, eben aus unserem privaten Bereich. Unsere Eltern haben uns geholfen eben auch, um zu starten. Aber im Grunde sind wir ja, wie früher die Begriffe Ich-AG oder jetzt Startups und so weiter, ist ja nichts anderes. Und einfach mal anfangen, einfach machen. Man kriegt auch mal auf die Fresse sicherlich auch, aber wie viele Leute machen irgendwie Startups? Das ist ja nur Begrifflichkeiten. Das ist ja nichts anderes. Also, weiß nicht, ich AG, Startup, einfach nur Begriffe. Von einfach Leuten, die einfach was, eine Idee haben, was machen wollen und dementsprechend Glück haben und nicht Glück haben, richtigen Leute haben nicht oder falschen Leute haben und versuchen, ein Produkt eben am Markt zu platzieren. Du hast hoffentlich auch Spaß bei haben.
Ja. Du hast nach der Schule eine Ausbildung als zum Industriekaufmann begonnen, genau. Ne? Und nicht zu Ende gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Doch, also ich war ja in Hademarsch auf der mittleren Realschule gewesen und hatte eigentlich keine richtige Idee. Polizei wollte ich eigentlich gerne, ging nicht, hatte ich einen Augenfehler, dann wollte ich gerne zur Post, weil meine Onkels alle bei der Post waren, das ging irgendwie auch nicht, weil ich irgendwie nicht, keine Ahnung, hat nicht gepasst richtig. Dann kam irgendwann mein Lehrer, sag mal, hier in Hademarsch, Stahlrohrleitungsbau, suchen die Industriekaufmann. Ich sage, Industriekaufmann, was ist das denn? Heutzutage kann man alles googeln. Damals gab es dann die kleinen IHK-Häfchen, die man irgendwie bestellen konnte, haben mir eins besorgt. Mit euch auch nicht ganz spannend. Okay, war schon viel Mathe, war nicht so mein Ding, aber viel Organisation, das war schon wieder cool. Ja, hingegangen, saß da auch, hatte ich auch für Familienunternehmer, ne? Alt, älterer Herr, ne? Zigarre und Steinhäger vor sich und hat er mir erzählt, so wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, fand ich total spannend. Und ich habe mir gar nicht viel erzählt.
Und ja, und irgendwann passt das irgendwie und dann hat er gesagt, okay, ich ruf dich mal wieder an, vielleicht hast du eine Chance. Und irgendwann hat er mich angerufen, ja, okay, du hast einen Job gekriegt, aber eigentlich auch nur, weil du der einzige Bewerber warst, männliche Bewerber warst. Und ich wollte eigentlich keine weitere Dame haben. Ich sage, ja, okay, gut, nehme mir mal zum Herzen jetzt und werde Gas geben. Ja, genau, das wollte ich damit sagen. Und so ist es eigentlich gekommen. Und so habe ich den Job eigentlich bekommen. Also das war eigentlich eher eigentlich Zufall. Aber im Endeffekt war das mich mega geprägt, weil ich genau richtig Leute im Betrieb hatte, die mich da auch in, geformt haben, Arsch getreten haben. Und da bin ich auch heute noch dankbar, dass eben damaliger Chef oder Abteilungsleiter in dem Bereich eben Rohrleitungsbau, wo ich dann war, eben 10 Jahre, mich da auch dann eben immer Arsch getreten hat. Und da, und weil ich morgens dann 3 Minuten zu spät kam, nach 7 erst da war, dann gab es gleich einen Schlag im Genick. Das hat mir auch nicht wehgetan. Das tat mir heute noch gut. Ich habe mich auch jetzt eben, wer ist über 80 jetzt inzwischen, auch nochmal angerufen, als mich irgendwie geärgert hat über Mitarbeiter, weil sie einfach nicht performt haben, weil sie einfach wieder irgendwie komisch gedacht haben. Und mal bedankt, wie nach dem Motto, ey, danke nochmal, dass sie mich damals so gut erzogen und durchs Leben geführt haben und auch dementsprechend ausgebildet haben. Und so, dass ich denn heute auch, ja, vielleicht dann solche Sachen auch gut organisieren kann eben auch.
Wie hat er reagiert?
Fand er cool und ja, ja, also war ganz, ja, denke schon, dass er das eben ganz nett fand, dass eben man sich so nach langer Zeit ja dann mal wieder spricht und auch mal austauscht und was aus jedem anderen geworden ist. Na gut, er kriegt das ja alles mit, was in den Medien sind wir ja nun aktiv ja auch, kriegen die das schon alle mit, also kann ja keiner an Wacken vorbeilaufen so richtig. Und aber das war mal einfach ein Bedürfnis, mich mal zu bedanken, ne, beim meinem alten Arbeitgeber und wie ich dann froh bin, dass ich dementsprechend so gut, Anführungszeichen, meine ausgebildet worden bin.
Das finde ich schön, dass du da diesem Gefühl Ausdruck verleihst.
Ja, war eine schöne Zeit gewesen. Und den, wie gesagt, den Job möchte ich auch nicht missen. Das war auch echt top und hat Spaß gemacht und so. Und dann habe ich das Festival nebenbei ja da auch aufgebaut, weil der hat natürlich einen tollen Kopierer gehabt. Konnte man immer schön Flyer machen. Und das hat er irgendwann noch spitz gekriegt. Und das war natürlich dann nicht so lustig. Aber gut, das wusste ja nicht, welche Dimension das irgendwann ausmacht. Aber eben, wie gesagt, ohne den Kopierer wären wir vielleicht nicht so weit geworden kommen.
Ohne den Kopierer wären wir nicht so weit kommen.
Das ja, gut, sehr gut. Man musste ja irgendwie Flyer machen, Poster machen und der Kopierer war neu, der war super dafür und haben natürlich auch schamlos dann ein bisschen ausgenutzt.
Und er ist nie aufs Festival gekommen?
Nee.
Okay.
Vielleicht kommen wir jetzt mal, ich habe ihn mal eingeladen, jetzt mal gucken, wie fit er noch ist und so und alles gut.
Klasse.
Lass uns. Wie gesagt, unser Lebenslauf ist sehr kurz.
Ja,
jobmäßig.
Das musst du noch mal erklären. Dein Lebenslauf ist kurz. Was meinst du damit?
Ja gut, die Klassiker, Kindergarten, Grundschule, Realschule, Lehre und dann Rock'n'Roll. Nicht mehr. Kann aber auch reichen.
Ja, das stimmt. Dein Lebenslauf in einem Wort, Rock'n'Roll.
Und bei Thomas ist es ja ähnlich. Also er hat zumindest mal versucht, BWL zu studieren. Er hat großen Außenhandelskaufmann gelernt beim Discounter und hat dann versucht, zu studieren und hat irgendwann abgebrochen, weil wir einfach keine Zeit dafür hatten und andere Prioritäten hatten, also sprich Rock'n'Roll. Also zumindest schon mal BWL dann Sommer versucht zu studieren. Und
versucht zu studieren?
Aber Heavy Metal war doch stärker.
Ja, da werdet ihr auch durchs Machen mehr gelernt haben als im BWL.
Ja, Learning by Doing. Ja, sag ja, Learning by Doing und wenn man auf die Fresse fällt, wieder aufstehen, das ist eigentlich unser Motto. So auch, wie gesagt, versucht den jungen Leuten zu zeigen, immer wieder zu erzählen, Leute, ne, okay, dumm gelaufen, draus lernen, munter wischen, weiter geht's.
Ob Staub oder Matsch, Hauptsache wieder aufstehen. Lass uns zum Abschluss des Gesprächs zu zwei ganz besonderen Rubriken dieses Podcasts kommen. Und zwar sind das zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du beendest ihn spontan, kurz oder lang, das ist dir überlassen. Okay? Anders machen heißt für mich?
Anders machen heißt für mich, mal andere Wege auszuprobieren.
Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte,
würde ich trotzdem genauso den Tag gestalten wie jetzt auch.
Dankbar bin ich besonders für?
Weil das, was wir die 30 Jahre bis jetzt gemacht haben und was sich ergeben hat, eben über Familie, Frau, Tochter, alles, wie es jetzt gelaufen ist, eben toi, 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 bin ich dankbar für.
Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch ein Ticken kürzer. Ich werfe dir einfach einen Begriff zu und du kannst wieder kurz oder lang antworten. Das ist ganz dir überlassen. Risiko.
Risiko haben wir täglich und ist immer präsent.
Rammstein.
gerne mal wieder im Wacken.
Lieblingsbuch?
Biografie von Bruce Springsteen.
Lebensglück?
Frau und Tochter.
Lieber Holger, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, kann mich nur wiederholen. Wie gesagt, man immer versuchen, sein Ding zu machen, sein Ding durchzuziehen, eben auch wenn man mal auf die Fresse kriegt. Und immer versuchen, wieder dann aufzustehen und den, sagen wir mal, andere Wege zu suchen, auch andere Möglichkeiten auszuprobieren. Aber alles, was geht, mitzunehmen auch. Nichts auslassen im Leben sollte man auch nicht. Und dann kann man am besten sehen, was einem gefällt oder nicht einem gefällt. Und wir hatten das Glück, dass uns wir eben leicht wussten, was uns gefällt. Sprich eben über die Musik, über die Veranstaltungen, über die Events, über das Ganze eben mit unserer Heavy-Metal-Szene eben da schnell Fuß fassen zu können und dass das eben auch funktioniert hat. Aber wie gesagt, es ist eben kein Wunder vom Wacken, sondern einfach eben für alle Beteiligten, die damit dazu nahmen, eben viel, viel harte Arbeit. Aber es macht jetzt viel Spaß und es muss auch Spaß sein. Wenn es keinen Spaß macht, hat man auch lange nicht den Erfolg, den man vielleicht denkt, weil man geht da ganz anders ran und wieder über den Spaß, Leidenschaft, Herzblut geht das eben auch, dann kann eben das sehr gut funktionieren.
Ich danke dir für deine Zeit und für dieses Gespräch.
Ja, danke auch.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Holger Hübners Lebensgeschichte lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.